ARD.
Западок третий.
Russland wird siegen.
Россия победит.
In jedem Wahllokal gibt es Beobachter und es hängen zur Kontrolle Kameras. Die können, wenn nötig, zurückgespult werden.
Ich bin nicht gegen unser Leben hier. Nur wenn du ein anderes Leben willst und protestierst, dann lernst du eine andere Seite kennen.
News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24 Inforadio.
Heute ist Donnerstag, der 14. März. Wir sind Christina Fee Möbus
und Martin Speller. Und wir reden heute über Russland.
Russland wählt. Und zwar ab morgen, also ab Freitag, 3 ganze Tage lang. Bis zum Sonntag können oder sollen 110 Millionen Wählerinnen und Wähler ihre Stimme abgeben.
Wir schauen schon mal auf die Wahl. Und wir sagen euch auch schon, wer sie gewinnen wird. And the winner will be Wladimir Putin. Ernsthafte Gegenkandidaten gibt's nicht.
Ja, kann man das überhaupt eine Wahl nennen oder nicht? Ja,
ich meine. Naja, es gibt eine Auswahlmöglichkeit. Es gibt verschiedene Kandidaten. Putin tut aber alles, um die Wahl quasi schon im Vorfeld zu entscheiden.
Dann braucht es an den 3 Wahltagen ja auch nicht mehr machen.
Eben. Das ist auch das, was Historiker und Russland-Experte Marc Gagliotti sagt. In gewisser Weise wird versucht, die Wahlmanipulation an den Wahltagen zu minimieren durch etwas, was man als Vorabmanipulation bezeichnen könnte.
Viele sprechen von einer Scheinwahl, von der Illusion einer freien Meinung. Es geht letztlich um die Bestätigung Putins als Machthaber und das lässt er sich was kosten. Hunderte Millionen Dollar soll die Regierung investieren, um Putins Wahlsieg sicherzustellen. Das hatten im vergangenen Monat der Spiegel und das ZDF berichtet. Es waren die sogenannten Kreml-Leaks. Also da lagen interne Dokumente vor des Präsidialamtes in Moskau, die zeigen, mit was für Propagandaproduktionen die Öffentlichkeit beeinflusst werden soll.
Es gibt auch Fernsehdebatten mit Vertretern der Parteien. Gesine Dornblüt vom Deutschlandfunk hat eine solche mal verfolgt.
Fangen wir an. Die erste Frage. In den letzten 10 Jahren haben sich die Beziehungen Russlands zum Westen stark verschlechtert. Was ist der wahre Grund?
Zurzeit läuft der wahrscheinlich letzte Kampf der Menschheit gegen den Narzissmus. Das ist die noble militärische Sonderoperation,
sagt Leonid Slutsky von der sogenannten Liberaldemokratischen Partei und wiederholt damit 1:1 die Kreml-Propaganda.
Russland steht im Zentrum des Widerstands gegen das Streben des Westens nach einem dritten Weltkrieg.
Der Historiker Jewgeni Spitsin vertritt in der Debatte eigentlich den Kandidaten der Kommunisten. Aber was er sagt, wirkt eher so, als wolle er den mit internationalem Haftbefehl gesuchten Amtsinhaber Wladimir Putin verteidigen.
Meine Herren, den Krieg hat der Westen 2013-2014 begonnen, auf dem Gebiet des historischen Russlands. Hämmern Sie sich das ein für allemal ein.
Ja, wer nicht mitmacht, ist ausgerechnet Putin. Der habe keine Zeit für so etwas. Der schickt dann seine Vertrauensleute. Er braucht das aber auch gar nicht, weil er ja ohnehin omnipräsent ist. Etwa im Wochenrückblick Moskau, Kreml, Putin.
In den Einspielfilmen steigt Putin bestgelaunt in einen Flugsimulator und besichtigt einen landwirtschaftlichen Großbetrieb in Südrussland. Eine Mitarbeiterin möchte wissen, ob er lieber Gurken oder Tomaten mag. Das hänge vom Getränk ab, erwidert Putin. Dabei heißt es immer, Putin trinke nicht. Vor einem Supermarkt nimmt er ein Bad in der Menge. Die wartet ganz zufällig schon und bedenkt ihn mit Küssen, Umarmungen und Segenswünschen.
So sympathisch.
Tomaten oder Gurken, wichtige Fragen, die die Politik beschäftigen. Aber jetzt mal ernsthaft, vor allem vermischt Putin einfach Präsidentenamt und Kandidatenstatus in diesem ganzen Wahlkampf, in Anführungszeichen. Das sagt David Kankia von Golos, einer russischen Nichtregierungsorganisation.
Die Fernsehsender berichten nicht über den Kandidaten Putin, sondern über seine Aktivitäten als Präsident. Das ist ihr Schlupfloch. Sie berichten von den Dekreten, die er erlassen hat, von den Treffen, die er abgehalten hat, von der Rede zur Lage der Nation. Die fiel mit dem Höhepunkt der Wahlkampagne zusammen und wurde von allen landesweiten und regionalen Fernsehkanälen übertragen.
Tja, und eben dort legte Putin fast 2 Stunden lang das Programm für die Entwicklung Russlands in den kommenden 6 Jahren dar.
Also als habe die Wahl bereits stattgefunden.
Ganz genau. Und er verteilte dabei gigantische Geldsummen für alle möglichen neuen Vorhaben auch. Also Vorzugskredite für Familien, Subventionen für Industriezweige, Infrastrukturvorhaben. Hm. Vieles davon aber auch gar nicht zum ersten Mal. Das hat er auch schon bei zurückliegenden Wahlen eingebracht.
Eine Zeit lang sah es ja so aus, als könne sich etwas ändern in Russland. Der Ukraine-Krieg, der hatte Kritik im Land lauter werden lassen. Es schien so, als würde die Oppositionsbewegung doch wachsen.
Ja, aber die ist eben nicht wählbar. Dafür hat die Wahlkommission schon gesorgt und Kandidaten mit einer Antikriegshaltung gar nicht erst antreten lassen.
Ja, abgesehen davon befinden sich viele in Haft oder leben nicht mehr.
Dann lass uns doch mal genauer anschauen, wer stattdessen noch zur Auswahl steht. Putin ist ja auch nicht der Einzige, der sich als Kandidat für die Wahlen aufstellen hat lassen. Es gibt Herausforderer, von der Wahlkommission zugelassen. Und insgesamt sind das 3 Menschen, so der Stand von Februar, neben Putin. Zum einen Leonid Slutsky von der Liberaldemokratischen Partei Russlands. Der gilt als rechtspopulistisch bis rechtsextrem. Außerdem noch Nikolai Charitonow von der Kommunistischen Partei und Wladislav Davankov. Der tritt für die Partei Neue Leute an und vertritt liberal-konservative Positionen.
Ja, wobei, wie stark sich diese Positionen unterscheiden, das haben wir eben an der Podiumsdiskussion ja schon gehört. Kritikerinnen und Kritiker sagen nun, diese 3 Gegenkandidaten, die sollen den Wahlen einfach einen demokratischen Anschein geben. Das sind keine echten Alternativen zum amtierenden Machthaber.
Genau, insofern ist es schon fast spannender, nicht auf diejenigen zu gucken, die zugelassen worden sind, sondern auf die, die nicht zur Wahl antreten dürfen.
Der Wunsch nach Frieden, nach Ruhe, der ist im Moment sehr groß. Die Menschen wollen wissen, wie es weitergeht, aber sie bekommen keine Antworten.
Die Frau, die wir hier gehört haben, das war Jekaterina Dunsova in einem Interview mit dem ZDF. Sie wollte als unabhängige Kandidatin antreten. Sie kommt auch sehr frisch daher. Sie ist relativ jung, 40 Jahre alt, dynamisch, eine ehemalige Journalistin und hat ein ganz modernes Image mitgebracht.
Also, gerade bei jüngeren Menschen gilt sie doch so als Alternative zu Putin, einfach als die frischere Stimme, ne?
Und allerdings wurde ihr da ein Strich durch die Rechnung gemacht. Ihre Kandidatur wurde von der Wahlkommission für ungültig erklärt, bevor sie überhaupt eine richtige Kampagne starten konnte. Die Kommission hatte das mit angeblichen Fehlern in den erforderlichen Dokumenten begründet.
Ja, ganz ähnlich ging es ja noch einem anderen Putin-Herausforderer. Boris Nadjestin heißt der Mann. Der war gegen die militärische Spezialoperation, wie der Ukraine-Krieg ja nach wie vor offiziell genannt werden muss, war für Friedensverhandlungen. Die Zentrale Wahlkommission, die hat aber auch ihn nicht als Kandidaten zugelassen. Die Begründung der Kommission ganz ähnlich. Auch da ging es um Unterschriftenlisten, die angeblich fehlerhaft gewesen seien.
Komplett von der politischen Bühne verschwunden ist die russische Opposition aber trotzdem nicht. Siehe nur die Reaktion auch in Russland auf den Tod des Kreml-Kritikers Alexei Nawalny. Das war schon beeindruckend, oder?
Ja, die öffentliche Trauer war auf jeden Fall riesengroß. Tausende Menschen kamen zur Trauerfeier an die Kirche und an den Friedhof in Moskau. Einige skandierten sogar Slogans wie Nein zum Krieg oder Wir werden nicht verzeihen.
Das zeigt einfach deutlich, wie sehr Nawalny einen, ja, fast schon ikonenhaften Status für viele Russinnen und Russen hatte. Nach seinem Tod haben sich viele resigniert geäußert und auch hoffnungslos. Ja,
deswegen fand ich es aber gerade so erstaunlich, dass sich viele auf der Trauerfeier doch in Gefahr gebracht haben und ein Zeichen setzen wollten.
Ich konnte nicht anders als zu kommen, weil ich glaube, dass ich dieser Person meinen letzten Tribut zollen muss. Es war sehr beängstigend. Wir kamen früher an, standen und versteckten die Blumen vor den Kameras. Aber jetzt verstehe ich, dass dies getan werden muss, dass man reden muss.
Das Bürgerrechtsportal OWD Info, das meldete, dass mehr als 100 Menschen in Russland nach dieser Trauerkundgebung festgenommen worden seien. Es gab ein großes Polizeiaufgebot und die Teilnehmer der Trauerzüge, die wurden auch ziemlich häufig gefilmt. Also entspannt Abschied nehmen war das eher nicht.
Nee, gar nicht. Die Botschaft, lehnt euch nicht zu weit aus dem Fenster, ist da deutlich geworden. Man könnte jetzt sagen, das hinterlässt Menschen hoffnungslos. Auf der anderen Seite gibt es der Opposition möglicherweise auch einen Aufschwung. Also die Witwe von Alexei Nawalny, Julia Nawalnaja, die setzt sich in letzter Zeit ja immer mehr stellvertretend für die politischen Belange ihres verstorbenen Mannes ein und ist auch sehr stark in Erscheinung getreten. Sie rief vor der Wahl öffentlich zum Protest auf. Kommen Sie alle am selben Tag und zur gleichen Zeit, am 17. März um 12 Uhr zum Wahllokal. Sie haben die Wahl, was als nächstes zu tun ist. Sie können für jeden Kandidaten stimmen, außer für Putin. Sie können den Stimmzettel ruinieren. Sie können Fett Nawalny draufschreiben. Und selbst wenn Sie überhaupt keinen Sinn darin sehen zu wählen, können Sie einfach zum Wahllokal kommen und sich umdrehen und nach Hause gehen.
Mal unabhängig von Nawalny und seinen Angehörigen oder seinen Anhängern, die Opposition ist ja nicht er allein. Björn Blaschke ist ARD-Korrespondent für Moskau und er sagt im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk, es gibt ganz viele kleine und auch ein bisschen größere Graswurzelbewegungen in Russland und die können auch viel bewirken.
Alexei Nawalny, das muss man an der Stelle auch nochmal sagen, ist auch aus einer Graswurzelbewegung herausgekommen. Er war selbst nur ein Graswurzelmann. Der hat als Blogger gearbeitet und dagegen Korruption geschrieben, bis er dann eben irgendwann aufgrund seiner persönlichen Geschichte eben auch zu so einer Ikone geworden ist. Und darum denke ich, das wird weitergehen. Die Frage ist, die ich auch gestellt bekommen habe, als Gegenfrage, wenn ich mit Leuten geredet habe, warum brauchen wir denn eigentlich eine Ikone? Wir sind Leute, wir sind stark und wir machen unsere Arbeit. Wir brauchen nicht einen einzelnen oppositionellen Führer, haben einige Leute mir gesagt. Und möglicherweise stimmt das ja auch, wenn gleich so eine Ikone sich natürlich auch immer gut eignet als Projektionsfläche.
Trotzdem muss man sagen, Putin sitzt ja seit Jahren fest im Sattel. Bei uns denken immer viele schnell, naja, in Russland, da muss doch die Unzufriedenheit mit Putin groß sein. Ja, zum einen gibt es keine repräsentativen Meinungsumfragen wie bei uns. Und dann ist die Sache doch komplizierter. Es gibt auch nach wie vor viel Zustimmung zu Putin. Schätzungen sagen oft so ein Drittel Zustimmung, ein Drittel Gleichgültigkeit und nur ein Drittel Ablehnung. Warum ist das so, ist man von außen geneigt zu fragen.
Da gibt es sicher ganz viele Komponenten. Also ich finde es ja ganz spannend. Putin hält sein Land stabil. Also seine Stärke strahlt nach innen Stabilität einfach aus. Mhm. Und das Ganze auch trotz der westlichen Sanktionen. Ne? Also es geht der russischen Wirtschaft im Moment alles andere als schlecht, habe ich gelesen. Und viele russische Männer sind als Vertragssoldaten im Krieg gegen die Ukraine. Das ist natürlich auf menschlicher Ebene nicht schön. Aber die Soldzahlungen verschaffen vielen Familien mehr Geld. Genauso wie auch Entschädigungen für Verletzte und Getötete.
Mhm. Ja, auf der einen Seite das Geld. Auf der anderen Seite sind viele aber doch auch sehr kriegsmüde, heißt es immer wieder. Und auch politikmüde, das berichten immer wieder Beobachter. Die Leute wollen vernünftig leben, die wollen genug zu essen haben, wollen aber mit dem politischen Geschehen in Moskau möglichst wenig zu tun haben.
Ganz bestimmt. Gleichzeitig lassen sich Wünsche nach mehr Freiheit und Frieden bis zu einem gewissen Grad auch einfach umlenken. Ne? Also zum Beispiel durch Konsum. Wenn Klamotten da sind, Kleidung da ist, Kosmetikartikel, auch wenn sie teils teuer in Russland manchmal sind, grundsätzlich ist diese Ware vorhanden und da und verfügbar.
Genau, also Klamotten, Kleidung, problematisch wird es erst, wenn es das nicht mehr gibt, was man so eben zum Überleben braucht. Wäre auch nicht das erste Mal übrigens in der Geschichte der Aufstände, dass das dann so laufen würde. Trotzdem, ganz so einig, wie Putin es gerne hätte, ist das Volk wohl auch nicht.
Das muss man sich ja auch mal vor Augen führen, ne? Also rein geografisch. Das Land ist extrem groß. Im Osten des Landes sind Japan, China und Nordkorea super nah. Das politische Moskau hingegen weit, weit weg. Björn Blaschke, der ARD-Korrespondent, den wir vorhin schon erwähnt haben, der hat sich im Osten des Landes bei einer Zugfahrt umgehört und eine Russin getroffen mit dem Namen Irina. Auf die Frage, ob sie Putin wähle, antwortete sie Folgendes.
Ja, natürlich. In unserer Familie gibt es eine Tradition. Ich komme nach Hause und wir gehen zusammen als Familie ins Wahllokal und stimmen ab. Für uns ist das wichtig. Wir glauben, dass politische Entscheidungen auch mit unserer Stimme getroffen werden.
Ja, sie hat aber noch was ganz anderes gesagt, das finde ich noch viel spannender. Sie sagt nämlich, sie wähle Putin auch, weil sie gar nicht weiß, wer die anderen überhaupt sind.
Ich glaube aber auch ein Stück weit hat das sicherlich mit der politischen Kultur im Land zu tun, dass man so viel Vertrauen in Putin setzt. Das hat was Patriarchales, ne? Also Putin ist ja sowas wie ein Übervater. Er ist ein Macher, es ist einer, der anpackt und managt. Hinzu kommt ja auch noch, dass Putin schon so lange an der Macht ist. Seit 2000. Junge Menschen kennen gar niemand anderen als Staatschef. Am Freitag, also morgen, geht's los mit der Wahl in Russland. 3 Tage lang bis zum Sonntag soll die andauern. Ob wir erfahren werden, was da so passiert, wie das alles abläuft und so, das wird man sehen.
Bei der letzten Präsidentschaftswahl, da waren ja Wahlbeobachter der OSZE, der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, am Start. Etwa 600 Leute waren damals im Land. Und die sprachen anschließend von rund 3000 Manipulationsversuchen, darunter mehrfachen Stimmenabgaben oder defekten Wahlurnen. Fazit der OSZE damals: eine Wahl ohne echten Wettkampf oder keine richtige Wahl.
Das ist dieses Mal anders. Wahlbeobachter der OSZE sind schlicht nicht zugelassen. Man wolle nur Organisationen einladen, die, ich zitiere, eine objektive, unvoreingenommene Position vertreten und nicht unter der Kontrolle des Westens stehen, so der stellvertretende Sprecher des russischen Föderationsrats.
Dafür gibt es so Erklärvideos, wo im Fernsehen gezeigt wird, wie fair das alles ablaufen wird.
In jedem Wahllokal gibt es Beobachter und es hängen zur Kontrolle Kameras, die können, wenn nötig, zurückgespult werden.
Wie beruhigend. Beobachten sollen lieber andere. Dafür hat Russland AfD-Abgeordnete aus dem Bayerischen Landtag eingeladen, als Experten für Demokratie. 3 davon wollen die Einladung auch annehmen, offenbar sehr zum Missfallen des Vorstands.
Kleine Klassenfahrt, aber auch die AfD-Fraktionsvorsitzende sagt, die 3 reisten nicht als Repräsentanten der Fraktion. Aber eingeladen hat ja wohl so eine Bürgerkammer. Wer ist das?
Ja, also diese Bürgerkammer, die wurde 2005 gegründet. Die soll das russische Parlament beraten. Da sind so prominente, intellektuelle, Künstler dabei. Faktisch spielt diese Kammer aber keine Rolle. Für Politikwissenschaftler Gerhard Mangott von der Universität Innsbruck ist deswegen klar, bei der Einladung geht es einfach um staatliches Interesse. Russlandfreundliche Parlamentarier sollen der Wahl attestieren, ordnungsgemäß abgelaufen zu sein. Und dann kann Russland dahinter ja sagen, auch westliche Politiker bescheinigen uns, dass alles richtig abgelaufen ist. Schon 2018 waren ja 8 AfD-Politiker zu Gast bei Freunden, während OSZE-Experten dann anschließend, wie gesagt, von einer eher technischen Legitimierungsmaßnahme als einer ordentlichen Wahl sprachen, erklärte AfD-Bundestagsabgeordnete Stefan Keuter damals, alles sei frei, geheim und gleich durchgeführt worden.
Wie überraschend.
Ja. Russland war offenbar auch zufrieden. Immerhin wollen die 3 Demokratie-Experten diesmal die Reisekosten selbst zahlen.
Immerhin, ja. Aber wenn die Wiederwahl doch sicher ist, wir haben ja beschrieben, wie Putin im Vorfeld dafür gesorgt hat, warum fürchtet denn Putin dann andere Experten?
Ja, er will nicht nur einfach gewählt werden, das wird er eh, aber die Frage ist, wie hoch? Und da sagen Beobachter, Putin will mit einer Rekordwahlbeteiligung gewählt werden. Mehr als den laut Wahlkommission 76,5% vom letzten Mal, mehr als 80%.
Also als Legitimation seiner Politik, vor allem auch in der Ukraine, ne?
Ja, deshalb wollen Kritiker ihre Unzufriedenheit ja auch durch Nichtteilnahme ausdrücken. Also wählen oder nicht, das scheint ja die eigentliche Frage zu sein.
Und da rechnet nicht zuletzt die Organisation Golos, hatten wir schon genannt, mit großem Druck auf die Menschen, vor allem auf die, die vom Staat abhängig sind. Golos berichtet auch von einem elektronischen System und dabei sollen dann Wähler auf ihr Handy eine SMS mit einem Link erhalten, um die Wahlteilnahme dann so zu bestätigen. Die Krux, dieser Link funktioniert aber wohl nur, wenn die Standortbestimmung des Telefons eingeschaltet ist und das Gerät direkt im Wahllokal dann genutzt wird.
Oh Mann. Putin überlässt wenig dem Zufall. Die unabhängige Tageszeitung Moscow Times, die berichtet etwa, dass Studenten in Tula ein Foto ihres Wahlscheins machen sollen. Oder die Pädagogische Universität im südrussischen Woronesch, die hat ihre Studierenden aufgefordert, den Behörden mitzuteilen, für wen sie ihr Kreuz setzen wollten.
Krass.
Und in Perm, da sollen Videokameras die richtige Wahl sicherstellen.
Ja, Ähnliches berichtet das Exilmedium Novaya Gazeta Europe. In Vladivostok zum Beispiel würden Gegensprechanlagen an Wohnhäusern zur Wahl aufrufen.
Hä?
Ja.
Also man klingelt und anschließend kommt die Wahlaufforderung?
Oder? Ja, so ungefähr stelle ich mir das auch vor. Weiterhin heißt es, es gäbe überall im Land Veranstaltungen und Konzerte. Das läuft dann zum Beispiel in der Stadt Kasan unter dem Motto, die ganze Familie geht wählen. Also 50.000 Menschen werden dann auch erwartet, wie so ein Event, ne?
Notfalls kann man aber auch mit Geschenken nachhelfen. So gäbe es laut Nova Gazeta für jede Stimme von Studenten der TU Novosibirsk ein kostenloses Mittagessen. Oder es locken tolle Gewinne. In Altai winken ein iPhone 15, ein Fernseher oder ein Dyson Föhn nach erfolgtem Urnengang.
Wie praktisch. Das ist dann schon mehr so Zuckerbrot als Peitsche. Passt ganz gut zu der Zeit, ne? Montag werden dann die Ergebnisse bekannt gegeben und am 7. Mai wird Putin dann mit großer Wahrscheinlichkeit mit einer großen Kreml-Zeremonie ins Amt eingeführt. Ja, und dann?
Ja, dann tritt die Regierung zurück. Dann kann Putin erstmal Schlüsselpositionen neu besetzen. Ja, und dann ist wohl erstmal Schluss mit sozialen Wohltaten. Die aus dem Land geflüchtete Kriegskritikerin und Wissenschaftsjournalistin Asia Kasantseva.
Weder ich noch irgendjemand kann in Putins Kopf schauen, aber im Allgemeinen folgen nach den Wahlen unpopuläre Entscheidungen. Nach 2018 wurde das Rentenalter angehoben. Diesmal werden unpopuläre Entscheidungen mit der Fortsetzung des ewigen Krieges zusammenhängen, den niemand braucht. Und wahrscheinlich mit der Mobilisierung.
Ganz sicher ist aber, dass morgen wieder eine neue Folge von den News Junkies zu hören ist. Mit uns Christina Fee-Möbus
und Martin Spiller. Bis morgen.
Wir freuen uns. Ciao.
News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24 Inforadio. Wir lieben das Warum.